2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 9. Dezember 2025, ja ungefähr um und bei 50 Minuten nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr, wenn am Samstag der FC St. Pauli, Tabellen 17. auf den ersten FC Heidenheim, Tabellen 16. trifft. Für dieses Spitzenspiel der unteren Tabellenregion habe ich mir heute Abend Nico eingeladen. Moin Nico.
Hallihallo, servus.
Schön, dass du da bist. Ich nehme an, du bist nicht verwandt oder verschwägert mit Marvin Plattenhardt, oder? Also deinen Nachnamen kenne ich ja.
Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich heute im Namen des FCH-Fanradios repräsentativ über das Spiel, über den Spieltag zu sprechen. Und tatsächlich ist es so, das ist mein Cousin.
Nein.
Hat natürlich dann eine spezielle Connection zum Fußball, zur Bundesliga und auch vielleicht zur Stadt Hamburg, auch mit der St. Pauli-Brille, wenn man so will, wenn man auf das Relegationsspiel zwischen Hertha und dem HSV blickt, wird der Name Plattenhardt aus HSV-Fansicht vielleicht nicht ganz so gern gehört.
Das ist total lustig, weil ich habe erst mal überlegt, oh, mache ich diesen Spaß eigentlich? Nun habe ich gestern die Redax bei uns intern gehört, also wir machen ja mal eine Redaktionssitzung und Mike sagte, also wenn Michael den liegen lässt und das nicht fragt, dann weiß ich ja auch nicht. Und natürlich habe ich es dann natürlich jetzt gemacht. Und dann bist du auch noch mit dem verwandt. Das ist ja unfassbar.
Ja, unfassbar oder irgendwie inzwischen auch schon normal und Alltag.
Ja, für dich schon.
Aber klar. Okay. Ist natürlich absolut okay, dass die Frage kommt. Höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal.
Hat ja seine Karriere mittlerweile beendet, ne?
Genau.
Genau. Zuletzt gesehen in einer Sendung im Privatfernsehen, wo es darum geht, Gelder für bestimmte Unternehmungen einzusammeln, für Startups, wenn ich mich richtig recht
absolut,
erinnere.
Absolut, ein Produkt einer Pistazienmilch, aber darum soll es heute sicherlich nicht gehen.
Richtig, genau. Aber wie gesagt, du bist zum ersten Mal hier, nachdem wir schon so illustre Leute hier hatten, wie euren Trainer Frank Schmidt in der Corona-Zeit, Kevin Müller, euer mittlerweile zweiter Torwart und auch Christian Kühlwetter war hier schon zu Gast. Und natürlich über die Jahre Petra Neher oder Luis auch vom Fanradio haben wir heute mal eine neue Stimme mit dir. Deswegen, wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum der erste FC Heidenheim?
Also, ich bin Nico Plattenhardt, wie gerade eben schon angerissen. Ich bin 27 Jahre alt. Seit 3 Jahren hat es mich aus dem Schwabenland, ich bin gebürtiger Esslinger, nach München gezogen, beruflich. Ich bin Social Media Redakteur in der Sportredaktion von Sky. Und habe während meines Studiums im Endeffekt den Kontakt zum FCH nochmal intensiver hergestellt als ohnehin schon die Fanbrille, die ich schon seit mehreren Jahren aufhabe.
Okay.
Genau. Und letztlich, um vielleicht da nochmal intensiver drauf einzugehen, ich habe in Tübingen studiert, Sportwissenschaft mit dem Profil Journalismus, Publizistik. Und über mehrere Ex-Studienabgänger von unserem Studiengang ist der Kontakt auch zum FCH und zum Fanradio entstanden. Und dort bin ich jetzt tatsächlich seit 2020, also während der ersten Corona-Saison, auch vollwertiges Mitglied im FCH-Fanradio-Team und begleite da jetzt dann schon seit fast 5 Jahren immer mal wieder Spiele für die Fans des Fußballs und die Fans des FCH.
Da muss ich ja fast fragen, ob du genau wie euer Trainer damals so einen Neunerbus gefahren bist, 2020. Die Spieler wurden ja mal Neunerbussen gefahren während der Pandemiezeit.
Tatsächlich ist das auch mal vorgekommen, genau. Ich weiß aber auch, dass ich sehr viele Heimspiele im Endeffekt begleitet habe und dort dann eben natürlich privat angereist bin. Aber klar, ein super Privileg als arbeitendes Personal während so einer schweren Zeit dann trotzdem vor die Tür zu dürfen und Fußball aus dem Stadion zu kommentieren.
Ja, dann nochmal herzlich willkommen hier im Podcast, Nico. Als erstes Thema, das ist jetzt schon in der Lage von Mike thematisiert worden. Wir wollen da gar nicht drauf so genau oder gar nicht drauf eingehen, weil es auch irgendwie ein schwebendes Verfahren ist und du dazu auch gar nicht irgendwie sprachfähig bist. Also es geht ja darum gerade, dass dieses Thema FCH, FCH, FC Hansa Rostock, FC, erster FC Heidenheim, FCH, dass das gerade ja quasi die Gerichte bemüht. Und deswegen würde ich es einfach mal mit 2 Verlinkungen in den Shownotes quasi dabei belassen. Und da würde ich auch an dieser Stelle einmal das Interview von Moses Arndt in der 11 Freunde verlinken, der noch einen dritten FCH mit hineinwirft sozusagen. Okay, so viel dazu. Gehen wir direkt ins Sportliche, Nico. Letzte Saison habt ihr euch in der Relegation gegen Elversberg gerettet. Wie war denn deine Erwartungshaltung vor der Saison an die aktuelle Saison und hat sich diese Erwartungshaltung bisher erfüllt?
Spannende Frage. Generell möchte ich vorab, bevor ich jetzt auf die nächsten Fragen tiefer eingehe, nochmal klar herausstellen, dass ich hier wirklich aus Sicht des FCH-Fans spreche. Ich bin Teil des Radios. Ich habe und werde keine Internas aus Vereinssicht irgendwie hier beschreiben oder publizieren. Also all das, was ihr jetzt in den nächsten Minuten von mir hört, ist aus der Nico-Brille, aus der Brille eines FCH-Fans. Und um auf die Frage zurückzukommen, Erwartungshaltung, ist relativ schwierig, wenn man jetzt auf die letzten zwei Saisons schaut. Man ist in der Saison oder vor zwei Jahren im Endeffekt aufgestiegen, überragend, spielt dann eine unfassbare erste Saison, qualifiziert sich sogar für die Conference League Quali, spielt die dann im zweiten Jahr, hat, wenn man so will, mit DFB-Pokal sogar eine Dreifachbelastung. Also für so einen Verein wie den FC Heidenheim was super Neues und was unfassbar schnell ging. Und dann ist es eben dieses verflixte dritte Jahr, in dem man sich jetzt befindet. Und zufrieden ist man natürlich als Fan mit Blick auf die Tabelle nicht. Erwartungen ist beim FCH immer ein großes Wort aus Fansicht, weil man die eigentlich nicht so hat. Natürlich aus sportlicher Sicht mit den zwei Jahren Bundesliga jetzt, die man schon auf dem Buckel hat, hat man sich sicherlich einen anderen Start vorgestellt. Aber man weiß auch, wer man ist, wo man herkommt, wie man arbeitet und wie man auch Fußball spielt. Und im Endeffekt lässt sich da auf die letzten zwei Spiele bauen, weil da alle Attribute, die der Verein, der die Region so verkörpert, im Endeffekt auf den Platz gebracht worden sind. Und dementsprechend, ich persönlich als Fan, habe gar nicht so eine krasse sportliche Erwartungshaltung gehabt, sondern Bundesliga genießen, arbeiten und das auf den Platz bringen, was den Verein ausmacht. Und da sind wir jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, wieder ganz gut auf dem Weg.
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in Heidenheim-Fan wäre, würde ich im Sommer, hätte ich mich wahrscheinlich so erstmal so damit beschäftigt, okay, keine Doppelbelastung mehr oder sozusagen Dreifachbelastung mit international, dass das ja vielleicht ganz gut ist für den Kader. Und man hat ja gesehen, dass das nicht so gut war für euch, weil der Kader halt gar nicht so breit ist, was auch logisch ist, wenn man der erste FC Heidenheim ist wahrscheinlich. Ne?
Total. Also im Endeffekt musst du als so ein Verein wie den FCH natürlich von Saison zu Saison neu planen. Ist jetzt natürlich so ein abgedroschener Satz, aber es ist in dem Fall natürlich so, weil du natürlich in der Bundesliga viel mit Laien arbeitest. Da werden wir sicherlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du holst dir dann von größeren Bundesliga-Vereinen, wenn nicht sogar von dem größten Bundesliga-Verein, den einen oder anderen Leihspieler, gibst ihm die Möglichkeit, sich in der Bundesliga zu etablieren und gleichzeitig einem kleineren Verein wie dem FC Heidenheim halt eben trotzdem dieses Bundesliga-Niveau zu geben. Und dann musst du den jungen Spielern natürlich auch eine Phase geben, wo es vielleicht sportlich nicht ganz so läuft. Und das spiegelt dann letztlich in manchen Phasen auch der Tabellenplatz wider. Aber alles in allem steht der FC Heidenheim dann trotzdem von der Struktur her, glaube ich, schon am Ende der Saison überm Strich.
Okay. Du hast es schon angesprochen, die letzten beiden Spiele. Ich meine, ich sag mal so, ich sag jetzt nichts Falsches wahrscheinlich, wenn man von der Außenbetrachtung her sagt, dass Heidenheim diese Saison schon mehrmals abgeschrieben war und als sicherer Absteiger getitelt wurde. Jetzt habt ihr aber in den letzten beiden Spielen einfach so 2x2-1 gewonnen, einmal bei Union Berlin, jetzt am Wochenende zu Hause gegen Freiburg. Alles so Last-Minute-Siege. So, sind das so Comeback-Qualitäten irgendwie, die ihr gerade zeigt und die ihr vielleicht noch weiterziehen wollt, bis ans Millern-Tor vielleicht sogar?
Das auf jeden Fall. Wenngleich ich die Comeback-Qualitäten natürlich als Fan jetzt nicht unbedingt sehen will. Und ich meine damit, dass wir es natürlich früher entscheiden und nicht jedes Mal die Fans bis zur letzten Minute zittern müssen. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder irgendwie von einem Höhenflug oder so gehört. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, das als Höhenflug zu bezeichnen, wenn man auf Platz 16 steht. Aber du hast im Endeffekt die zwei wichtigsten Aspekte angesprochen, auf die das Team gerade irgendwie so zurückgreifen kann. Das ist zum einen, dass man eben Comeback-Qualitäten hat und zurückkommt. Also die beiden von dir angesprochenen Spiele, die wurden beide jeweils gedreht, weil du dir ein Gegentor fängst und dann erstmal 1-0 hinten liegst. Und wenn du dann eben sogar noch das Spiel nicht in der normalen Spielzeit drehst, irgendwie vor der 90., sondern zweimal in zwei Partien im Endeffekt in der Nachspielzeit das Spiel drehst, dir den Dreier holst, zweimal den Dreier, jetzt 6 Punkte auf Platz 16 mit 11 Punkten insgesamt, dann ist es natürlich ja für die Moral und ja für alles drumherum, für den ganzen Verein, für die Fans unfassbar gut.
Mhm. Wer da auch eine Rolle spielt, also so von den Namen her, der in der letzten, ja, also kannst du ja nochmal sagen, gegen Union habt ihr in der 90. plus 5 das 2-1 gemacht, jetzt gegen Freiburg in der 90. plus 4 das 2-1 gemacht. Jedes Mal ist irgendwie Schimmer auch mit in den letzten beiden Spielen beteiligt gewesen. Stefan Schimmer, 31, woher kommt der denn auf einmal?
Geiler Typ. Also wir nennen ihn bei uns auf der Ostalb den Bomber, weil er natürlich genau für das steht, was der Spitzname sagt und irgendwie auch das, was er verkörpert. Sehr oft eben als Joker drin, ein ja, bulliger, robuster Stürmer, aber absolut abschlussstark und geht in seiner Rolle dann eben ja unfassbar gut auf und gibt dem Team auch was. Wenn Pieringer vorne startet und ja die junge Dynamik mitbringt und am Ende dann eben ein Knipser wie Stefan Schimmer noch reinkommen kann, dann ja, ist es schon für den einen oder anderen Gegner oder auch jetzt vielleicht für euch auf jeden Fall ja gut in einer Hab-Acht-Stellung zu sein, wenn der Stefan, der Bomber, da kommt und seine Qualität auf den Platz bringt.
Aber jetzt, ich bin gerade wirklich nicht gut vorbereitet auf Stefan Schimmer. Woher kommt der denn eigentlich? Also, der war ja nicht immer bei euch im Verein, oder?
Nee, der war nicht immer bei uns im Verein. Also, der kommt im Endeffekt schon aus der Region, wenn du so willst. Der hat 2 Jahre in Unterhaching gespielt und ist jetzt seit 2019 bei uns im Verein aus der Memminger Region ursprünglich. Also, er kennt sich im Süden der Republik auf jeden Fall aus und hat auch eine gewisse Verbundenheit ja, zur Region. Und er ist im Endeffekt, ja, über 130 Spiele dürfte er auf jeden Fall für uns haben. Also er hat auch viel im Verein mitgemacht, wie der ein oder andere alte Haudegen bei uns auch. Und das zeigt halt eben auch, was für Menschen, was für Spieler wir in der Mannschaft haben. Egal, ob er als Joker kommt und auch egal, über welchen Zeitraum. Ich meine, wir reden jetzt hier von 6 Jahren und der weiß schon, wie der FCH funktioniert und der hat die eine oder andere positive, aber auch negative Phase im Verein sicherlich schon mitgemacht. So empfinde ich das zumindest als Fan.
Ja, gut, kompletter Blackspot für mich, habe ich bisher überhaupt nicht wahrgenommen. Aber okay, umso besser, dass du es nochmal erklärt hast. Ja, vielleicht nochmal auch, weil wir ja noch, das ist ja noch ein Spiel der Hinrunde, vielleicht reden wir nochmal über so Spielerneuzugänge, Spielerabgänge, vielleicht erstmal über Spielerneuzugänge. Für mich sieht das so aus, als wenn das so ein Mix aus Laien wäre und vielleicht so ein bisschen Talententwicklung. Wir haben da zum einen, und das wurde auch viel besprochen, ja auch in der ganzen Hinrunde, euren Torwart ausgeliehen, Diandra May, vor allen Dingen ja, weil Kevin Müller einfach so lange Torwart im Tor Stamm gespielt hat, ja auch Kapitän war. Und wie ist denn da so die Situation? Also ich sehe nur, dass der sehr gute Leistungen bringt, Ramay. Und vielleicht kannst du das mal ein bisschen einordnen. Wie geht's Kevin Müller?
Gut, das ist natürlich eine sehr persönliche und in die Tiefe gehende Frage, wo ich im Endeffekt auch nicht reinblicken kann in beide Menschen, in den Verein. Ja, die Diskrepanz beziehungsweise die Tumulte Anfang von der Saison hat man natürlich als Fan auch mitbekommen. Aber man muss in dem Fall auch echt sagen, wie der Verein das dann kommunikativ am Ende mit allen Spielern und ja vereinsintern gelöst hat. So geht das zumindest, wie ich das als Fan wahrnehme. Und du hast es angesprochen, Diandra May, witzig, der kommt tatsächlich sogar aus der Stuttgarter Region. Ich habe mit seinem Bruder früher zusammengespielt, also irgendwo auch ist da eine gewisse persönliche Verbindung. Der kannte den Verein FCH tatsächlich auch jetzt schon vor seiner aktuellen Zeit, weil er da in der Jugend gespielt hat und ist im Endeffekt dann durch die Eintracht Ajax und Kopenhagen wieder zurück zum FCH gekommen, ist ja aktuell beim BVB, aber auf Leihbasis, wie du auch schon angesprochen hast. Und es wird sicherlich seine Gründe gegeben haben, die dann intern besprochen wurden, weshalb er jetzt die Nummer 1 ist, weshalb ihm vielleicht dann die Zukunft gehört. Aber ich muss aus Fansicht auch meinen Hut absolut vor Kevin Müller ziehen. Also er ist sicherlich das, was man eine Vereinslegende nennt, sowohl vom Sportlichen, aber auch als vom Menschlichen her, wie er den Verein vertreten hat, egal in welcher Situation und wie er auch sportlich immer wieder ja, an sein Maximum gegangen ist und für den Verein alles gegeben hat, ist Wahnsinn. Und vielleicht noch ein Satz dazu, ich kann dir wirklich nicht sagen, wie es aktuell steht und wie es weitergeht. Das Einzige, was ich mir als Fan und sicherlich die meisten bei uns ja als Fan auch wünschen, ist, dass einfach kommunikativ und mit Blick auf die Zukunft, dass da alles so ja reibungslos vonstatten geht, dass es für alle Partien nur auf einer fairen Basis zu Ende geht, beziehungsweise weitergeht.
Ja. Meinst du denn, er geht noch in die USA? Man hat das immer so über die Medien gehört, dass er auch so ein Football-Fan ist, amerikanische Sportarten-Fan ist, dass der vielleicht nochmal in die USA geht zum Spielen so? Oder ist das gerade gar nicht abzusehen irgendwie?
Ich finde es schwierig zu prognostizieren, aber ich bekomme natürlich auch diese Dynamik mit, die du gerade beschrieben hast mit seiner Affinität zum US-Sport. Und man sieht ja auch auf Social Media den einen oder anderen Clip, wenn er bei Formaten oder bei Talkshows zu Gast ist. Und da wird das natürlich immer wieder aufgegriffen. Von daher, aus dem Aspekt passt das natürlich super. Und ich würde es mir für ihn wünschen, dass er auf jeden Fall sportlich das bekommt, was er noch vorhat, beziehungsweise was er sich noch erträumt. Und das Gerücht mit USA kommt ja sicherlich nicht von irgendwo her. Und seine Affinität über den Teich rüber hat er ja auch schon öfters bekannt gemacht. Von daher, wir werden sehen.
Ja, klar. Und mit 34 hier als Torwart immer noch im guten Alter eigentlich, ne? Wo man einfach nochmal, wenn die Knochen heil bleiben, ruhig noch 3, 4, 5 Jahre spielen könnte. Ne? Okay, der zweite, also Ibrahimovic, dieses Laien vom FC Bayern ist bei euch irgendwie mittlerweile so gelernt über die letzten 2, 3 Jahre, oder?
Hat was, wenn man so sagen will. Ich habe mich auch nochmal im Voraus schlau gemacht. Also klar, in der letzten Saison hattest du zwei prominente Namen mit Kretzig und Banner, den du eben genau dieses Modell auch dargelegt hast. Hey, ihr kommt aus einer sehr guten Jugendausbildung, wenn man so will, vom FC Bayern. Und Kretzig war ja auch noch beim VfB auf Leihbasis. Und genau solchen Spielern bietest du dann eben die Möglichkeit, Bundesliga zu spielen. Es kommt dann natürlich noch hinzu, dass ein Stück weit auch die regionale Nähe vielleicht eine Rolle spielt. Nimmt man zumindest so als Fan wahr, weil die Distanz zwischen München und Heidenheim ist jetzt nicht die allergrößte. Aber selbst wenn man so will und ein paar Jahre nochmal in die Vergangenheit schaut, selbst Niklas Dorsch, der damals bei den Bayern, glaube ich, 1 oder 2 Profispiele in der ersten Mannschaft gemacht hat, der hat dann den Weg aus der dritten Liga, aus der zweiten Mannschaft vom FC Bayern zum FCH gemacht und sich dort dann im Endeffekt weiterentwickelt und ist übers Ausland, über den FCA, jetzt auch wieder zurück zum FCH. Also du hast letztlich diesen guten Austausch, wie man so wahrnimmt von außen, aber natürlich auch die Möglichkeit, eben Spieler, die eine gute Ausbildung genossen haben, vielleicht die beste in Deutschland beim FCH auf Profiniveau ins kalte Wasser, wenn man so will, zu werfen.
Ja, so gut, dass Dorsch sogar im Sturm gespielt hat, teilweise am letzten Wochenende. Ne? Also.
Ja, ist ein absoluter Antreiber. Ich kenne Niklas tatsächlich auch noch von der Jugend früher, weil wir das eine oder andere Mal gegeneinander gespielt haben. Und der ist seinen Weg krass gegangen, war damals schon immer einer der auffälligsten. Und von daher hat es mich da natürlich ganz besonders gefreut, auch aus der Perspektive, dass er jetzt wieder beim FCH ist.
Ja, okay. Aber um das nochmal abzuschließen, Ramay Ibrahimovic, so wie sind die bisher angekommen, beide im Team?
Als Fan sage ich absolut da. Also Ramay hinten drin strahlt eine gewisse Lockerheit, Jugendlichkeit, aber trotzdem Ernsthaftigkeit aus. Und auch Ibrahimovic, egal ob von der Bank oder als Starter, ist aus meiner Sicht ein Gewinn.
Ja, okay. Das wären die beiden Laien, die so aufgefallen sind. Also so großartig hat es sich euer Kader ja gar nicht verändert, finde ich. Aber so ein bisschen Jugend kommt da auch nochmal mit rein. So also mit Adam Köller und mit Nick Rothweiler. Ne? Kannst du dazu was sagen?
Ist schwierig, so intensiv zu beurteilen, aber vielleicht generell auf das Modell geblickt. Also der FCH ist, wie du gesagt hast, so nimmt man es von außen eben wahr, schon so dreigleisig unterwegs. Du hast die alten Haudegen, Patrick Meinka, Schimmer und so weiter und so fort, meinetwegen auch Niklas Dorsch, die irgendwie so ein Stück weit das Gerüst bilden. Dann hast du eben die Leihspieler, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann versuchst du natürlich immer wieder auch den einen oder anderen Jungen hochzuziehen und reinzubringen, um zu lernen. Und der FCH steht eben auch genau für sowas. Also auch mit Blick auf die Torwartposition, da spielt zum Beispiel auch einen Frank Feller, der aus der Jugend kommt. Der darf da mitschnuppern, beziehungsweise ist Teil des Torwartteams. Also das ist schon eine klare Identität des Vereins, dass du gepickt einfach Spieler, die das gewisse Potenzial haben, so im Kader mit einbaust, dass sie lernen und vollwertiges Mitglied oder vollwertiges Mitglied klingt so komisch, aber dass sie einfach sich etablieren in einem Bundesliga-Kader. Also das nimmt man schon so wahr und das steht auch für den Verein, diese ehrliche Arbeit und eben auch auf die Jugend zu setzen, genau.
Ja, und Adam Kölle hat es ja auch schon auf Einsatzzeiten gebracht, schon ein bisschen mehr sogar, würde ich sagen.
Ja.
Nick Rothweiler noch nicht, aber gut, das kann ja auch noch kommen, ne? Als fünften und letzten Neuzugang, das muss ich natürlich fragen, weil das natürlich auch irgendwie bei uns bei ganz vielen noch bei uns im Herzen ist, ist halt der Paccarada. Ja. Das ist ja nun wirklich eine ganz unglückliche Geschichte, kam auf dem letzten Drücker sozusagen der Transferperiode im Sommer, hat sein erstes Spiel gegen Dortmund und reißt sich das Kreuzband. Ja, weißt du, wie es aktuell um seinen Genesungszustand aussieht?
Nee, da muss ich ehrlich sein. So tief bin ich nicht drin. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ihm geht und auf welcher Ebene der Reha oder des Regenerierungsprozesses er gerade steht. Aber du hast es angesprochen, es ist natürlich ja für ihn unfassbar bitter, aber auch für den Verein unfassbar bitter. Du holst da einen absolut erfahrenen Linksfuß, der dem Verein oder dem Team, glaube ich, in dieser Saison auch richtig gut zu Gesicht gestanden hätte, weil du eben ja einen Linksfuß, einen feinen Linksfuß, ich habe ihn immer gemocht, egal bei welchen Stationen, ob bei euch oder in Köln oder in Sandhausen, wo er ja seine meisten Spiele gemacht hat bisher. Und eben auch einfach diese Erfahrung, so einen erfahrenen Außenverteidiger in so einer Situation, wie der FCA vor der Saison hatte, wäre sehr gut gewesen und umso bitterer, dass das dann eben mit dem Verletzungspech jetzt so ausgegangen ist.
Ja, kann man sicherlich auch von ausgehen, dass das irgendwie vielleicht maximal zu einer Handvoll Spielen noch reicht, wenn es also im besten Falle wahrscheinlich, weil natürlich so ein Kreuzbandriss immer sehr, sehr aufwendig ist, den auszukurieren.
Total, aber wie gesagt, da fehlt mir der Einblick, um eine Prognose
zu geben. Dann hätten wir eigentlich nur einen Spielerabgang letzte Saison, auch last minute, also am letzten Tag sozusagen der Transferperiode. Leo Scienza ist nach Southampton gewechselt für 9 Millionen und das ist auch eure signifikante Einnahmequelle gewesen. Wie ist das? Fehlt euch Leo Scienza als Spieler und hast du ihn schon ein bisschen verfolgt bei Southampton?
Nicht konkreter, ich habe mal so im Voraus von unserem Gespräch geschaut. Er schlägt schon ein, wenn man so will. Also er kommt auf seine Minuten in der zweiten Liga in England. Southampton spielt ja in der Championship. Also ich glaube, er hat in 13, 14 Spielen auf jeden Fall 4, 5 Scorer. Ich glaube, 2 Tore, 2, 3 Assists. Also er liefert auf jeden Fall, beziehungsweise er kommt auf Spielzeit. Und um deine Frage eingangs nochmal zu beantworten, ich aus Fansicht würde sagen, ja, er fehlt. Er hat dem Verein einfach dieses gewisse Etwas gegeben, also immer für einen Trick gut, immer für eine Schlitzohrigkeit gut und genau sowas hat irgendwo den FCH in den vergangenen Monaten dann auch ausgemacht. Ich meine, ist dann natürlich typisch, dass er auch das entscheidende Tor in der Relegation gegen Elversberg schießt und das auch wirklich mit einer schönen Aktion. Ich glaube, es war sogar ein Tunnel vor seinem Abschluss, also wenn man so will, war der so ein bisschen der Wow-Spieler, weshalb man ins Stadion geht als Fußballfan. Aber du hast es auch angesprochen, diese 9 Millionen, ich weiß es nicht ganz genau, aber auf
jeden Fall. Ja, sagt man so grob irgendwie so. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn selbst ein englischer Zweitligist mit Geld lockt, dann ist der Bundesligaspieler bei Heidenheim nicht zu halten, glaube ich. Ne?
Genau, das ist es. Also, und da musst du natürlich auch dann von beiden Seiten drauf blicken. Also, das ist natürlich für ihn sicherlich eine neue Perspektive, was sein Leben betrifft, was man verstehen muss, aber auch eben für den FCH als Verein.
Ja, und klar.
Wenn man sich ausmalt, der Kerl ist Baujahr 98 und hat halt eben so Stationen wie Schalke 2, Magdeburg und Ulm auf dem Buckel und steigt mit Ulm aus der dritten in die zweite Liga auf. Und dann sieht der FCH sicherlich auch wieder wegen der regionalen Nähe diesen Spieler, verpflichtet ihn und kann dann binnen weniger Monate so ein unfassbares Transferplus generieren. Da fragt man sich vielleicht mit einem Blinzeln, warum hat er sich bei Schalke 2 nicht durchgesetzt in Schalke 1?
Ich meine, das ist ja voll die erste, zweite Liga in Deutschland mit im Nachhinein Missverständnissen. Das ist einfach so, ne, im Fußball. Also das.
Ja, Missverständnisse würde ich es tatsächlich sogar manchmal gar nicht nennen. Es gibt ja viele Spieler, die dann irgendwie
nicht erkannt worden, in dem Augenblick noch nicht so weit, vielleicht woanders weiterentwickelt. Das sind so viele Faktoren, ne? Es ist immer schwierig, das genau zu bewerten.
Total, total. Aber umso schöner dann, dass eben der Fußball diese Geschichten immer wieder rausbringt und hervorhebt.
So, schauen wir mal auf Samstag für uns ein immens wichtiges Spiel, das letzte Heimspiel des Jahres, aber auch tabellarisch. Wir dürfen da einfach nicht abreißen lassen. Ihr habt jetzt beide Spiele gewonnen. Wolfsburg hat gewonnen, Augsburg hat gewonnen. Wir haben immerhin noch einen Punkt in Köln geholt. Für uns wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel, nach 10 Spielen mal wieder ein Spiel gewinnen zu wollen. Was denkst du denn, wie Frank Schmidt, wie die Mannschaft einstellt, wie er ein Spiel gehen wird? Also ich weiß nicht, wie wir es machen wollen, aber ich würde behaupten, beide wollen den Sieg in irgendeiner Art und Weise haben. Oder würde euch auch ein Punkt reichen?
Also ein Punkt reicht uns nicht. Das reicht uns Fans auf jeden Fall nicht. Und wenn man im Fußball so spricht, dann hört man immer mal wieder dieses 6-Punkte-Spiel. Und ich glaube, das ist der prädestinierteste Fall dafür. Also wenn man da eben auf die Tabelle guckt, ihr auf 17 mit 8 Punkten und wir auf 16 mit 11 Punkten.
Ja, das sind auch immerhin schon 3 Punkte weg. So, das darf man auch nicht vergessen. Also für uns, wenn wir da leer ausgehen, wird das eine ganz, ganz kalte Winterpause bei uns. Also auch wenn die kurz ist, aber
total. Das nicht angenehm. Genau dieser Aspekt wird sicherlich auch in der Ansprache von Frank Schmidt fallen. Also das ist halt ein richtig großes Ding auch für den FCH, dann da 6 Punkte dazwischen zu bekommen im Fall eines Dreiers. Dementsprechend bin ich der Meinung, oder kann man sich darauf einstellen, und die Fans werden das tun, dass Frank Schmidt und der FCH keinesfalls abwartend reagieren wird. Ich denke, mit breiter Brust 2 Siege in Folge, nach Hamburg reisen und versuchen, mit allen möglichen Mitteln eben auf den Dreier zu gehen und dann eben diese tabellarische Situation so hinzubekommen, dass da nochmal ein Puffer zwischen uns und euch generiert wird.
Ja, ich erinnere mich noch mit Grausen an die letzte Saison, unsere erste Erstligasaison nach 11 Jahren. Erstes Spiel gleich gegen Heidenheim zu Hause. Wir eigentlich gut im Spiel, auch auf Dominanter, und dann verlieren wir 2-0 gegen euch. Ja. Das darf sich natürlich nicht wiederholen aus unserer Sicht. Gut, wie wirst du denn das Wochenende in Hamburg verbringen? Du fährst dann mit der Fanradio-Crew. Ihr seid immer ein bisschen mehr als einer oder zwei, ne?
Genau, also letztlich ist es nicht nur die Fanradio-Crew, sondern generell das ganze Medienteam des Vereins. Ja. Wir werden Freitagvormittag, Uhrzeit steht noch gar nicht genau, werden wir anreisen, ist ja dann doch eine etwas längere Fahrt. Also auf der Fahrt sicherlich schon die ersten Vorbereitungen und Absprachen untereinander, aber trotzdem auch das eine oder andere Private noch im Bus vollziehen. Ich habe tatsächlich übers Wochenende frei. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass ich selbst hauptberuflich in der Sportredaktion unterwegs bin. Mhm. Dementsprechend ist so ein freies Wochenende auch mal schön, weil man das nicht immer hat wie in normalen Jobs, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich freue mich dann auf das freie Wochenende, das dann aber in dem Fall trotzdem im Stadion und auf medialer Ebene abgehalten wird, und dann wird sich am Samstag sicherlich nochmal bei einem Käffchen zusammengesetzt, die finalen Besprechungen gemacht, auch ob technisch alles soweit in Ordnung ist und ob wir dann ohne Probleme Richtung Stadion reisen können. Gleichzeitig habe ich aber auch auf jeden Fall Bock, auf St. Pauli so ein bisschen das Spieltagsflair aufzugreifen und mitzunehmen. Ich war schon das eine oder andere Mal in Hamburg, aber tatsächlich jetzt noch nicht auf St. Pauli mit Bezug auf den Spieltag. Von daher bin ich da gespannt, was geht. Und dann natürlich 90 Minuten kommentieren. Aus unserer Sicht hoffen, dass es ein Dreier wird. Und am Abend dann vielleicht noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Und ich werde dann aus privater Sicht noch den einen oder anderen Tag dranhängen, Freunde in Hamburg und in Bremen besuchen und ganz vielleicht mit Blick auf, ich bin Fußballfan durch und durch, den VfB im Weserstadion verfolgen. Also es wird ein cooles Fußballwochenende. Ich freue mich.
Die spielen Sonntag, ne?
Die spielen Sonntagabend, 19:30 Uhr, genau.
Ich habe nachher noch einen Veranstaltungstipp, sonst wäre der für dich auch für dich vielleicht ganz nett gewesen, aber da bist du in Bremen.
Bin gespannt.
Okay. Ich kenne ja noch so Zeiten gegen Heidenheim, da kam so ein Fanbus vorgefahren, mehr oder weniger. Mhm. Wie sieht es denn diesmal aus beim Spiel? Sind Karten alle abgenommen worden, oder?
Soweit ich weiß schon. Ich glaube, die genaue Anzahl wird dann erst bei der Spieltagspressekonferenz nochmal offiziell von unseren Verantwortlichen kommuniziert. Aber ich habe jetzt schon von den ein oder anderen größeren Kreisen mitbekommen, dass da auf jeden Fall der Trip nach Hamburg geplant ist, auch in Verbindung einfach mit einem Städtetrip. Hamburg dann trotzdem in der Vorweihnachtszeit hat ja sicherlich was. Und Samstag 15:30 Uhr, da ist die Zeit auch so fanfreundlich, dass man das dann so planen kann. Also ich glaube, da wird der ein oder andere von der Ostalb hoch in den Norden fahren.
Ich habe auch nichts davon gehört, dass Karten zurückgegangen sind, dass St. Pauli ein Kontingent aufmachen kann. Wir können ja den Gästeblock immer so in zwei wie soll ich sagen, in drei Größen anbieten sozusagen. Ja. Also komplett, mittel und klein. Klein war beim Hoffenheim beim letzten Mal, wenn ich mich recht erinnere, beim Punktspiel. Oder beim Pokalspiel so. Und ja, also kann man davon ausgehen, dass das hier dann auch ja, da ganz gut vor Ort seid, dann am Samstag. Ne? Spieltipp, was denkst du denn, wird es am Samstag?
Ich glaube, beziehungsweise ich weiß, dass der FCH gewinnen wird und ich gehe in dem Fall auf einen knappen 2-1 Sieg, ohne dass das Tor in der Verlängerung fällt. Also das wird ein Sieg, aber diesmal machen wir es nicht so spannend.
Okay.
Was sagst du?
Das ist ja meine Ansage. Ja, also ich tippe ein 1-0 auf uns, A, weil wir es müssen, B, weil, also nur ein Tor, weil wir halt nicht in der Lage sind, maximal mehr als ein Tor, wenn überhaupt, zu schießen. Und ich hoffe, dass die Abwehr so weit hält, dass, ja, wie gesagt, auch bis zur 96. hält. Insofern, ja, ein 1-0 würde ich tippen und das wäre auch für uns alle, glaube ich, ziemlich okay, also richtig okay. Und dann hätten wir den Anschluss da an den 16. an den Relegationsplatz, ja, haben wir den Anschluss wieder hergestellt. Das wäre ganz wichtig. Deswegen 1-0.
Ja, für den allgemeinen Fußballfan wird es sicherlich ein spannendes Spiel mit Blick auf die Tabelle. Von daher, we will see.
Und wahrscheinlich auch wieder so ein ganz, ganz eklig taktisch geprägtes wahrscheinlich. Also man kann schon mal davon ausgehen, dass auf jeden Fall nicht viele Tore fallen werden. Das glaube ich nicht. Aber ja, wir werden es erleben. Nico, bevor ich dich hier einmal quasi, bevor wir das quasi zum Ende kommen des Gesprächs, ich habe ja noch einen Veranstaltungshinweis, hatte ich ja schon gesagt, also ja. Wird ja gerade überall in Fankreisen promotet, wir haben ja einen Wintermarkt am Sonntag in der Gegengeraden und auch auf dem Parkplatz, auf dem Medienparkplatz, ja, da gibt's allerlei Stände. Ich denke mal, die Skinheads werden den Grill auspacken. Bei USP kann man sich registrieren lassen für, ja, bei DKMS. Wir haben einen eigenen Stand vom Millerton vor Ort. Wir werden, also man kann dann bei uns quasi Live-Podcasts einsprechen. Alles gegen Spende, alles, was da passiert. Da werden Spenden gesammelt halt und das wird alles so, ja, an verschiedene Institutionen im Viertel quasi dann verteilt, also aus dem Viertel fürs Viertel. Insofern von 12 bis 20 Uhr. Ich werde auch da sein und insofern seid alle herzlich eingeladen, kommt vorbei, nimmt ordentlich Geld mit, nimmt Bargeld mit und dann haben wir da eine gute Zeit. Soweit erstmal zum solidarischen Wintermarkt am Sonntag. Und Nico, dir wünsche ich ja eine gute Fahrt auf jeden Fall, ein gutes Wochenende in Hamburg. Ausgeklammert, so viel Glück und gut das Spiel, das wollen wir ja gewinnen. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder und dann gucken wir mal, wie dein Wochenende verlaufen ist.
So machen wir es. Vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Hat mich gefreut. Ich freue mich auf nächste Woche und dann würde ich sagen, gutes Spiel und ciao von meiner Seite.
Alles klar, Nico. Bis dann, bis Montag und ja, den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Samstag. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.